Zeitmanagement im Takt der Persönlichkeit. Welche Zeitpersönlichkeit sind Sie? Und wie ticken die anderen? Von Eva Brandt. Gelesen von Avi Challe und Nadine Zadan.
Mal ehrlich, findest du 24 Stunden pro Tag nicht auch viel zu wenig? Um Arbeit, Familie, Hobbys und alles andere unter einen Hut zu kriegen, bräuchten wir doch eigentlich mindestens das Doppelte. Doch an der Länge eines Tages lässt sich nun mal nicht rütteln. Wir müssen also das Beste daraus machen und die Zeit, die uns zur Verfügung steht, sinnvoll nutzen. Wie das funktioniert, verraten wir dir in den Blinks zu Zeitmanagement im Takt der Persönlichkeit. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, spezielle Zeitplanungssysteme zu erklären. Wir setzen tiefer an. Bei deiner Persönlichkeit. Je nachdem, welcher Typ du bist, ob Macherin, Geselliger oder Analytikerin, schlägt nämlich auch deine innere Uhr in einem ganz bestimmten Takt. Wenn du deinen eigenen Rhythmus kennst und dich danach richtest, vermeidest du unnötigen Stress und Überforderung. Und du kannst endlich dein wahres Potenzial entfalten.
Blink Nummer 1. Alles ist relativ.
Zeit ist schon ein seltsames Phänomen. Wir können sie auf die Millisekunde genau messen. Und doch ist sie so wenig greifbar wie Wasser in einem Fluss. Zeit sei relativ, brachte es Albert Einstein auf den Punkt. In den Armen deines Lieblingsmenschen vergehen die Stunden wie im Flug. Mit dem Hintern auf einer heißen Herdplatte sind bereits wenige Sekunden quälend lang. Wie wir Zeit wahrnehmen, ist aber nicht nur stimmungs- oder situationsabhängig. Auch Herkunft, Erziehung und Kultur spielen beim Zeitempfinden eine Rolle. So sind Großstädter beispielsweise ein schnelleres Tempo gewohnt als Menschen auf dem Land. Und während Pünktlichkeit in Deutschland als Tugend gilt, nimmt man es in manchen südlicheren Ländern damit eher gelassen. Ein Gesetz gilt jedoch in allen Winkeln der Welt. Das Jetzt dauert 3 Sekunden. Mehr Zeit kann das menschliche Gehirn nämlich nicht als Gegenwart erfassen. Wie lang sich diese 3 Sekunden allerdings anfühlen, variiert. Brenzlige Momente erleben wir oft in Zeitlupe. Routinen hingegen hakt unser Gehirn als unbedeutend ab und wir nehmen sie kaum wahr. Das führt uns zu unserem ersten Tipp. Keine Angst, du sollst dich nicht gleich zum Haitauchen oder Bungee-Jumping anmelden. Um deine Zeit zu dehnen, reicht es schon, den einzelnen Momenten mehr Emotion zu verleihen. Nicht ohne Grund scheinen die Jahre im Alter schneller zu vergehen als in der Jugend. Ältere haben schon viel erlebt und sind abgebrühter als die Jungen, für die alles noch neu und aufregend ist. Sorge also dafür, dein Leben mit schönen und außergewöhnlichen Momenten zu füllen. Bleib neugierig, übe Achtsamkeit und wechsle öfter mal die Perspektive. So werden selbst alltägliche Dinge wie das Zähneputzen oder ein Spaziergang zum intensiven Erlebnis. Und die Zeit bleibt wieder stehen wie beim ersten Mal. Zugegeben, im Internetzeitalter ist das nicht immer leicht. Dank der modernen Technik können wir unsere Zeit heute viel fließender gestalten. Doch Vernetztheit und ständige Erreichbarkeit haben auch ihre Schattenseiten. Während wir gegen einen nicht abreißenden Strom von E-Mails, Posts und Zoom-Meetings anschwimmen, schmelzen die Tage nur so dahin. Was bleibt, ist Stress, Erschöpfung und Burnout.
Wir können also festhalten, dass die Zeitwahrnehmung subjektiv ist und die Zeit langsamer vergeht, wenn wir emotional bei der Sache sind.
Gängige Zeitmanagementsysteme werden dem individuellen Aspekt des Zeitempfindens häufig nicht gerecht. Dabei ist dieser Punkt enorm wichtig, wenn du dir deine Zeit möglichst nutzbringend einteilen willst.
Blink Nummer 2. Die 3 Farben des Temperaments.
Du willst dein Zeitmanagement optimieren? Dann leg deine To-Do-Listen, Pläne und Terminkalender für einen Moment beiseite und frage dich zuallererst, wie ticke ich eigentlich? Erstaunlicherweise ist erfolgreiches Zeitmanagement nämlich weniger eine Frage der Technik als vielmehr der Persönlichkeit. In den 1980er Jahren verblüffte der Hirnforscher Paul MacLean die Fachwelt mit einem Schema, das er die Dreieinigkeit des Gehirns nannte. Demnach besteht das menschliche Gehirn aus drei Teilen: Hirnstamm, Zwischenhirn und Großhirn. Und die sind für drei verschiedene Denkweisen verantwortlich und damit für drei unterschiedliche Charakterprofile. Das eigentlich Bahnbrechende war MacLeans These, wonach bei jedem Menschen eine dieser drei Hirnzonen dominant ist und sich diese Dominanz bereits im Mutterleib ausbildet. Wie wir denken und handeln, welche Rollen wir einnehmen, was uns glücklich macht, all das ist MacLean zufolge weitgehend genetisch bedingt. Interessanterweise gilt das auch für unsere innere Taktung. Darauf aufbauend entwickelte MacLean gemeinsam mit dem Anthropologen Rolf W. Schirm das sogenannte Struktogramm, eine Persönlichkeitstypologie, die sich auf die verschiedenen Hirnteile bezieht. Schirm ordnete den drei Gehirnregionen die Farben Grün, Rot und Blau zu. Das Farbschema der Temperamente war geboren. Anschließend erstellten die beiden Forscher Steckbriefe der drei Persönlichkeitstypen. Kandidat 1: Der Gesellige. Er ist ein gemütlicher und harmoniebedürftiger Zeitgenosse, dessen Hauptantrieb Zugehörigkeit ist. Er geht alles gern in Ruhe durch, bevor er handelt. Seine dominante Gehirnregion ist der Hirnstamm, im Struktogramm grün gefärbt. Hier ticken die Uhren langsamer und das Denken ist vergangenheitsorientiert. Entsprechend mag es der Gesellige, wenn alles seinen gewohnten Gang geht. Bloß keine Hetze und bitte immer schön freundlich bleiben. Ganz anders die machtorientierte Macherin. Sie schmeißt den Turbo an und will am liebsten alles sofort erledigt haben. Ihr Zeitstrahl ist die Gegenwart, ihre dominante Gehirnregion, das Zwischenhirn, die rote Zone. Das Tempo? Rasant. Muße und Geduld? Fehlanzeige. Die Macherin hält sich nicht mit Nettigkeiten auf. Sie will Ergebnisse. Und zwar pronto. Und schließlich ist er noch der Analytiker. Für ihn zählt vor allem Leistung. Er ist ganz in der Welt der Zahlen und Fakten zu Hause und puzzelt am liebsten für sich allein an seinen Kalkulationen herum. Dabei hat er stets die Zukunft im Blick und stützt sich auf das Großhirn, die blaue Region. Der Analytiker reagiert allergisch, wenn man ihn drängt. Präzision braucht schließlich Zeit.
Fassen wir also zusammen. Unsere Persönlichkeit und innere Taktung sind größtenteils angeboren und richten sich danach, welche Hirnregion dominiert.
Doch wie lässt sich diese Erkenntnis auf unser Zeitmanagement anwenden?
Blink Nummer 3. Am besten tanzt es sich im eigenen Takt.
Bei einem ihrer Führungsseminare fiel Eva Brandt eine Teilnehmerin besonders auf. Sabine war Managerin in einem Medizinunternehmen. Ganz offensichtlich hatte sie ein geselliges Temperament, und doch gab sie sich analytisch und kühl. Was Brandt stutzen ließ, war Sabines Körpersprache. Sie wirkte angespannt, ihr Gesicht verkniffen, die Bewegung abgehackt. Offenbar fühlte sie sich unwohl in ihrer Haut. Sabine zeigte die typischen Merkmale eines Menschen, der entgegen seinem natürlichen Temperament agiert. Äußerliche Anzeichen wie Hautspannung, Muskeltonus oder steife Bewegungen bilden dabei nur die Spitze des Eisbergs. Wenn wir uns dauerhaft im Clinch mit unserem Naturell befinden, kann das weitaus schlimmere Konsequenzen haben. Zum einen büßen wir an Glaubwürdigkeit ein. Ein warmherziger Geselliger, der eine wütende Kampfrede hält, ist wenig glaubhaft. Ebenso wenig kauft man es einer ehrgeizigen Macherin ab, wenn ihr vor Rührung die Tränen kullern. Unsere Mitmenschen spüren intuitiv, ob wir authentisch sind oder eine Show aufführen. Aber warum sollte man sich überhaupt verstellen? Oft geht es dabei um Zugehörigkeit, Anerkennung oder Erfolg. Sabine trainierte sich den nüchternen Habitus der Analytikerin an, weil sie fürchtete, mit ihrer herzlichen Art beruflich nicht ernst genommen zu werden. In eine fremde Rolle zu schlüpfen mag eine Zeit lang funktionieren, doch auf Dauer täuschst du damit niemanden. Am Ende reibt dich die Maskerade nur auf, der Stresspegel steigt, die Leistungsfähigkeit sinkt und du riskierst, krank zu werden. Es spricht also alles dafür, im Einklang mit seinem Persönlichkeitstyp zu leben. Leichter gesagt als getan, schließlich müssen wir uns gerade in der Arbeitswelt oft an Regeln und Zeitvorgaben halten. Aber es ist durchaus möglich, die innere und äußere Uhr zu harmonisieren. Mach dir dazu erst einmal klar, was du ändern kannst und was nicht. Du bist ein temperamentvoller Macher, musst im Job aber manchmal langweilige Telefonate führen. Deinen Persönlichkeitstyp kannst du nicht ändern, wohl aber den Arbeitstakt. Wie wäre es beispielsweise, im Gehen zu telefonieren? Oder, falls du eher gesellig bist, die eine oder andere Besprechung mit einem gemeinsamen Mittagessen zu verbinden, statt ein offizielles Meeting einzuberufen. Als Analytiker suchst du dir am besten ein abgeschiedenes Plätzchen, wo du ungestört arbeiten kannst.
Fest steht, wenn Menschen authentisch sind und die Dinge im eigenen Zeittakt angehen dürfen, blühen sie regelrecht auf.
Nur so können sie ihr wahres Potenzial entfalten. Und das sieht man ihnen sogar an. Sabine jedenfalls war nach dem Seminar wie ausgewechselt. Die Anspannung war verschwunden und ihr Gesicht strahlte vor Lebendigkeit.
Blink Nummer 4. Wie du deine Zeitinstrumente richtig stimmst.
Unseren persönlichen Wohlfühltakt können wir uns, wie gesagt, nicht aussuchen. Darum brauchen wir ein Zeitmanagement, das auf unseren Rhythmus abgestimmt ist. Wie du schon weißt, tickt der Gesellige eher langsam und orientiert sich an der Vergangenheit. Mit gängigen Zeitmanagementmethoden, wie etwa dem Eisenhower-Prinzip, kann er wenig anfangen. Zur Info, bei der Eisenhower-Methode sortierst du deine Aufgaben danach, wie wichtig und dringlich sie sind. Für den Geselligen ist das nichts. Am besten fährt er mit einem klassischen, analogen Terminplaner, in dem er jederzeit zu früheren Einträgen zurückblättern kann. Die Haptik des Papiers gibt ihm das Gefühl, die Zeit buchstäblich greifen zu können. Auch am Bullet Journal, einem Organizer zum Selbstgestalten, dürfte der Gesellige Gefallen finden. Zwei besondere Stärken des Geselligen sind Geduld und Hilfsbereitschaft. Leider wird ihm das oft zum Verhängnis. Um anderen zu helfen, lädt er sich oft mehr auf, als er bewältigen kann. Unser Rat an Gesellige: Behalte deine Aufgabenlast im Blick und lerne, Nein zu sagen. Nun zur Macherin. Sie läuft mit hoher Drehzahl und interessiert sich nur für den Augenblick. Für einen aufwendig geführten Kalender aus Papier fehlt ihr die Geduld. Sie ist eher der Typ für schnelle Notizen. Am besten digital, zum Beispiel per App oder Diktiergerät. Entscheidungsfreude und hohes Tempo sind die Vorzüge der Macherin. Und manchmal auch ihr Stolperstein. Denn im Highspeed-Modus schleichen sich leicht Fehler ein und die Gesundheit macht den Dauersprint auch nicht ewig mit. Da ist die Eisenhower-Methode genau das Richtige, denn sie zwingt die Macherin zu priorisieren. Unser Tipp an Macherinnen und Macher: Gönn dir regelmäßig Auszeiten und lerne zu delegieren. Kommen wir zum Analytiker. Als geborener Zukunftsplaner kennt er sämtliche Zeitplanungsinstrumente aus dem FF. Da können wir ihm nichts Neues erzählen. Er weiß selbst am besten, was ihm liegt. Höchstwahrscheinlich etwas in Tabellenform, da hat er alles schön im Blick. Der Analytiker punktet durch Weitsicht, Präzision und Sachlichkeit. Andererseits verbeißt er sich leicht in Details und vergisst vor lauter Vorausschau glatt die Gegenwart. Hinzu kommt, dass andere seinen Ausführungen oft nicht folgen können und ihn als distanziert empfinden. Also, liebe Analytiker, weniger Fachchinesisch, mehr Smalltalk und die Selbstfürsorge nicht vergessen.
Die Quintessenz ist, dass Gesellige, Macher und Analytiker unterschiedliche Zeitplanungsinstrumente brauchen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.
Ganz schön verzwickt, so eine typgerechte Zeitplanung. Aber wie läuft es erst, wenn verschiedene Persönlichkeiten aufeinandertreffen? Vor dieser Herausforderung stehen insbesondere Führungskräfte, denn sie müssen täglich ein ganzes Team von eigenwilligen Köpfen leiten.
Blink Nummer 5. Der Stoff, aus dem Dreamteams gemacht sind.
Unternehmenserfolg ist eine Teamleistung. Das weiß jede fähige Führungskraft. Es ist aber auch bekannt, dass kein Team der Welt frei von Konflikten ist. Ob ein Team eine harmonische Symphonie zustande bringt oder eher eine Kakophonie der Misstöne, hängt entscheidend davon ab, wie gut es der Führungskraft gelingt, die unterschiedlichen Tempi der Mitarbeiter in Einklang zu bringen. Die folgenden Tipps richten sich daher insbesondere an Menschen in Führungspositionen. Deine erste Amtshandlung für den Teamerfolg: Erstelle für jedes Teammitglied eine Zeittaktanalyse. Salopp gesagt, kenne deine Pappenheimer. Wer im Team ist ein mitreißender Macher? Bei wem erkennst du die Geduld und das Entgegenkommen des Geselligen? In wem schlummert der messerscharfe Verstand einer Analytikerin? Damit wir uns richtig verstehen, hierbei geht es nicht ums Bewerten, denn jeder Persönlichkeitstyp hat Stärken und Schwächen. Deine Aufgabe ist es, sie zu erkennen und so einzusetzen, dass sie sich optimal ergänzen. Das führt uns zum entscheidenden Schritt, nämlich der typgerechten Aufgabenverteilung. Orientiere dich dafür am Struktogramm und finde für jedes Teammitglied Aufgaben, die seinem oder ihrem Temperament entgegenkommen. Einen Geselligen setzt du zum Beispiel besser nicht an Brennpunkten ein, wo schnelle Entscheidungen gefragt sind. Es versetzt ihn nur in Stress, was letztlich auch dem Team schadet. Gesellige sind besser aufgehoben bei Routineaufgaben, die Geduld und Besonnenheit verlangen. Eine Macherin dagegen ist für Routineaufgaben die falsche Besetzung. Sie würde womöglich anfangen, selbst Probleme zu kreieren, nur um die Sache für sich interessanter zu machen. Nein, eine Macherin braucht Schnellentscheideraufgaben und ein Parkett, auf dem sie glänzen kann, etwa bei Verhandlungen oder in der Kaltakquise. Das wäre für den Analytiker wiederum ein Graus. Kommunikation und Spontanität zählen bekanntlich nicht zu seinen Stärken. Dafür ist er umso besser geeignet für knifflige Denkaufgaben, zum Beispiel im Bereich Entwicklung. Wichtig ist außerdem, wie du Aufgaben vergibst. Auf gar keinen Fall solltest du deinen Leuten ihre Aufgaben einfach kommentarlos diktieren oder entreißen. Das demotiviert und schürt Unwillen. Begründe also deine Entscheidung, damit sich niemand überfahren fühlt. Vielleicht gehst du sogar noch einen Schritt weiter und veranstaltest eine Aufgabenbörse. Dabei erarbeitet ihr die Aufgabenverteilung gemeinsam im Team. Wichtig dabei: Die Börse schließt erst, wenn alle mit ihrer Zuteilung zufrieden sind. So wächst du nicht nur den Leistungswillen deines Teams, sondern sorgst gleichzeitig für Eintracht.
Kurz gesagt, Teams wachsen über sich hinaus, wenn jedes Teammitglied in seinem oder ihrem Temperament gesehen, geschätzt und gefördert wird.
Aber woran erkennst du das Temperament deines Gegenübers?
Link Nummer 6. Die Klaviatur der anderen, über Taktgefühl und Seitenriss.
Gemeinsam schaffen wir das. Wie oft hast du diesen Satz schon gehört, wenn es Zoff im Team gab? Und hat er je geholfen? Vermutlich nicht. Denn handfeste Konflikte lassen sich nicht durch Pauschalbeschwörungen des Teamgeistes lösen. Dazu braucht es Menschenkenntnis und Problembewusstsein. Es gibt zwei Hauptgründe, warum es in Teams zum Zwist kommt. Den ersten kennst du bereits. Teammitglieder arbeiten gegen ihr Zeitgefühl. Das erzeugt Stress und Unzufriedenheit, der perfekte Nährboden für Konflikte. Der zweite Grund ist ein Mangel an gegenseitigem Verständnis. Wenn der Macher zum x-ten Mal das Wort an sich reißt und seine Spontaneinfälle herausposaunt, wird es den anderen irgendwann zu bunt. Die Geselligen fühlen sich rüde übergangen, die Analytiker bekommen bei derart undurchdachten Vorschlägen Schnappatmung. Würden sie verstehen, dass der Macher gar nicht anders kann, als ständig Wirbel zu veranstalten, könnten sie gelassener damit umgehen und sich einfach sagen: Tja, so ist er eben. Beuge Konflikten deshalb rechtzeitig vor, indem du dein Team für die Eigenheiten der Mitarbeiter sensibilisierst und um Verständnis bittest. Dazu musst du diese typischen Verhaltensweisen natürlich erst einmal selbst erkennen. Wie? Indem du lernst, Menschen zu lesen und ihre Emotionen zu verstehen. Emotionen entstehen zwar im Gehirn, drücken sich aber zu etwa 55% äußerlich in Mimik und Gestik aus. Als Führungskraft ist also deine Beobachtungsgabe gefragt. Nehmen wir Wut, ein notorischer Treiber von Konflikten. Macher sind von Haus aus ungeduldig und werden leicht wütend. Einen wütenden Macher erkennst du daran, dass er seinen Kontrahenten fixiert. Er will ihn zum Nachgeben zwingen. Um den Macher aus diesem Kräftemessen herauszuholen, füttere seinen Hunger nach Anerkennung. Toll, dass Sie so engagiert sind. Erklären Sie uns Ihren Vorschlag doch einmal genauer. Analytiker fressen ihre Wut eher in sich hinein und sagen nichts. Dass es in einem Analytiker brodelt, erkennst du an seinen zusammengepressten Lippen, geballten Fäusten und bebenden Schultern. Kommentiere das nicht, sondern lenke zurück auf die Sachebene. Gut, dass Sie auf dieses wichtige Detail hinweisen. Wir werden das berücksichtigen. Und wie erkennt man, dass Gesellige wütend sind? Sie rümpfen die Nase und ihre Augen verkleinern sich. In dem Fall hilft nur noch eine Familienpackung Mitgefühl. Sie sind ein wertvoller Teil des Teams. Wir schätzen Ihren Beitrag zum Projekt.
Wie du siehst, braucht es Taktgefühl und gute Menschenkenntnis, um Konflikte im Team zeitig zu erkennen und zu entschärfen.
Frühzeitig Probleme erkennen. Darum geht es auch im letzten Blink. Doch dieses Mal im Hinblick auf das Thema Stress.
Blink Nummer 7. Die 5 Ebenen von Stress.
Manchmal ist Stress gut. Er schubst uns an, er bringt uns dazu, aktiv zu werden und unsere Ziele zu verfolgen. Doch auch hier gilt, die Dosis macht das Gift. Im Übermaß wird Stress zum Problem und der positive Kick wird zur explosiven Mischung. Grund genug, sich das Phänomen Stress einmal genauer anzusehen. Eins steht fest: Stress nimmt keine Gefangenen. Einmal in Fahrt wirkt er gleich fünffach auf uns ein, nämlich kognitiv, emotional, vegetativ, muskulär und auf der Verhaltensebene. Die Symptome reichen von Konzentrations- und Schlafstörungen über Angst und Aggression bis hin zu Bluthochdruck und Gastritis. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum Menschen so unterschiedlich auf Stress reagieren. Auch das hat mit den verschiedenen Persönlichkeitstypen zu tun. Offenbar verstärken sich unter Stress unsere charakteristischen Eigenschaften. Da wird der ohnehin emotionale Gesellige zum Nervenbündel, die sprunghafte Macherin verliert jegliche Bodenhaftung und der zurückhaltende Analytiker verkriecht sich vollends in sein Schneckenhaus. Das bringt dann wieder neue Probleme mit sich und damit noch mehr Stress. Sind Menschen maximal gestresst, kehrt sich ihr Reaktionsmuster allerdings häufig ins Gegenteil um und sie verhalten sich plötzlich ganz untypisch. Macher werden auf einmal sentimental, Gesellige aggressiv, Analytiker mitteilsam. Spätestens wenn das geschieht, sollten deine Alarmglocken läuten. Aber was kannst du in so einem Fall tun? Das Zauberwort der Stressbekämpfung lautet Prophylaxe. Warte nicht, bis der Stress dich vollkommen überrollt hat. Achte auf die Vorzeichen der Überforderung und steuere rechtzeitig gegen. Dabei hilft dir beispielsweise der Stresstest des Psychologen Gerd Kaluza, auffindbar im Internet. Der Fragebogen dient zur Selbsteinschätzung. Du kannst ihn aber auch in Gesprächen mit Mitarbeitern nutzen, um deren Stresslevel zu ermitteln. Dein Stresspegel ist im roten Bereich. Dann halte Ausschau nach Zeitfressern und Energieräubern. Wie lässt sich diese Lage entschärfen? Manchmal wirkt ein Rollenwechsel Wunder, wie Brandt weiß. So löste sich zum Beispiel der Stress einer IT-Angestellten umgehend in Luft auf, als sie aus der Reklamationsabteilung zur Datenpflege wechselte. Als sensible Gesellige war sie unter der Last der permanenten Kundenbeschwerden regelrecht zusammengebrochen. Aber auch weniger radikale Maßnahmen können deinen Stresspegel senken. Schaff dir im Alltag kleine Erholungsinseln. Oft reicht schon die kleine Anti-Stress-Minute zwischendurch, um die Wogen im Gehirn zu glätten.
Kurz und gut. Kenne deine Stressoren und unternimm rechtzeitig etwas dagegen.
Lass nicht zu, dass dein Privatleben den Stress deines Arbeitslebens ausbaden muss oder umgekehrt. Das Geheimnis eines zufriedenen und erfolgreichen Lebens liegt in der Balance.
Zeitmanagement im Takt der Persönlichkeit. Darum ging es in den Blinks, die du gerade gehört hast. Wir sind eingestiegen mit der Frage, wie wir unsere Zeit besser managen und Stress reduzieren können. Interessanterweise liegt die Lösung nicht darin, die beste Zeitmanagement-Methode zu finden, sondern die passende. Macher, Gesellige, Analytikerinnen. Bei jedem Menschen tickt die Zeit ein wenig anders. Wenn wir unser eigenes Wohlfühltempo kennen, finden sich die geeigneten Zeitinstrumente quasi von selbst. Wenn du nur eine einzige Erkenntnis aus diesen Blinks mitnimmst, dann am besten diese. Ganz gleich, ob du nun eine energiegeladene Macherin, ein detailfreudiger Analytiker oder eine gemütliche Gesellige bist. Du bist so, wie du bist. Und das ist gut so. Also mach dich nicht länger selbst verrückt und verbiege dich nicht. Das stresst nämlich am meisten. In diesem Sinne, bleib dir selber treu. Und wenn du magst, hör dir gerne noch weitere Blinks zum Thema Selbstmanagement an. Von denen gibt's nämlich eine ganze Menge in der Blinkist-Bibliothek. Bis dann!